Ja, zunächst mal, ich habe ja nicht alle vorhin natürlich erreichen können durch die Telco. Ich wünsche euch erstmal ein ganz gutes, reichlich gesegnetes neues Jahr für euer Sein und für euer Tun. Dass es euch so richtig gut ergehen möge, das wünsche ich euch zuallererst. So, heute ist die Apostelgeschichte 13 dran. Wir gehen also nochmal ein bisschen weiter in der Apostelgeschichte. Ja, und ich bin gleich am ersten Absatz hängen geblieben. Und das lese ich euch mal vor. Und zwar die Verse 1 bis 4. In der Gemeinde von Antiochia gab es Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Kyrene, Manaen, ein Jugendgefährte des Tetrarchen Herodes, und Saulus. Als sie zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Wählt mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Vom Heiligen Geist ausgesandt, zogen sie nach Seleukia hinab und segelten von da nach Zypern. Das sind die Verse 1 bis 4. Es waren also keine so ganz gewöhnlichen Männer, also nicht so normalos, sondern es handelte sich hier um namentlich benannte und offensichtlich auch bekannte Propheten und Lehrer, Barnabas und Paulus, aber auch andere, die immerhin so bekannt waren, dass man sie bezeichnen konnte und irgendjemand beim Hören sagen würde, ach ja, die kenne ich. Also das ist ja schon auch etwas Besonderes an dieser Stelle. Nicht irgendjemand halt. Und über diesen zweiten Vers, da bin ich auch erstmal ein bisschen gestolpert. Als sie zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten. Ja, fastet man in einem Gottesdienst? Das hat mich erstmal verwirrt. Für mich war Fasten immer irgendwie ein Zeitraum und nicht so sehr ein Zeitpunkt wie hier, in einem Gottesdienst zu fasten. Das habe ich dann aber erstmal nachgeguckt und in den Bibelübersetzungen wird das auch tatsächlich sehr unterschiedlich übersetzt. Die verständlichste Fassung habe ich bei der Willkommen daheim gefunden von dem Ritzhaupt. Da heißt die ganze Stelle: Eines Tages, sie fasteten gerade, weil sie auf Gottes Führung warteten, sprach der Heilige Geist während des Gottesdienstes zu ihnen: Stellt Barnabas und Saulus frei und lasst sie das tun, was ich ihnen auftragen werde. Das taten sie auf der Stelle, in dieser Atmosphäre des Fastens und des intensiven Gebetes, legten sie den beiden die Hände auf und entließen sie für ihre neue Aufgabe. Ja, so rum wird dann eben auch für mich ein Schuh draus. Also sie fasteten, weil sie auf Gottes Führung warteten, und während des Gottesdienstes sprach dann der Heilige Geist. Das ist für mich eine ganz logische Angelegenheit. Was mich hier in dieser Bibelstelle beeindruckt, ist diese Selbstverständlichkeit, mit der diese besonderen Männer, Gottes Führung suchen. Aber vielleicht muss man auch erstmal einen Schritt zurücktreten. Was zeichnet denn Propheten und in diesem Fall ja geistliche Lehrer aus? Aus meinem Verständnis müssen sie unbedingt eine besonders feste und besonders tiefe Beziehung zu Gott haben. Sonst können sie ja gar nicht wissen, was der ihnen sagen will und wie das klingt, wenn er ihnen was sagt. Also sie müssen eine besondere Beziehung haben zu Gott. Und na klar, ein Prophet, wenn der nicht spricht, was Gott ihm sagt, dann ist es ein falscher Prophet. Das ist nicht. Sondern ein Prophet muss einfach so nah an Gott dran sein und ein Lehrer auch, dass er genau das sagt, was der Geist oder der Herr Jesus oder der Vater ihm direkt sagen. Diese Männer, heißt es hier, diese Männer fasteten und feierten Gottesdienst, weil sie Gottes Willen eine Antwort auf eine Frage offenbar suchten. Und im Rahmen des Fastens und der Gottesdienstfeier und des intensiven Gebetes sprach dann der Heilige Geist deutlich mit ihnen. Da hatten sie dann ihre Antwort auf ihre Frage, hatten den Willen Gottes dafür gehört und haben diese Antwort dann auch sofort umgesetzt. Die Frage stellt sich ja schon, wie konnten die so sicher sein, dass das Gottes Stimme war und dass sie alles richtig verstanden hatten? Ich bin davon überzeugt, dass sie das durch einen besonderen Lebensstil konnten. Ein Lebensstil, der sie so nah an Gott hält, dass sie einfach wissen, wie das klingt. Von nichts kommt nichts. Es geht um einen Lebensstil. Es geht nicht nur mal eben um einen schönen Tag, sondern es geht um ein ganzes Leben in einem besonderen Stil, das zu leben. Ein Lebensstil mit guten Gewohnheiten. Drei solcher Gewohnheiten sind ja hier bereits in diesem ganz kleinen Abschnitt, den ich vorgelesen habe, genannt. Gottesdienst feiern, intensives Gebet und Fasten. Diese genannten Propheten und Lehrer hatten also einen Lebensstil entwickelt, der das Reden Gottes und ihr Verstehen dieses Redens ermöglichte. Das können wir auch. Aber es wird uns, wie damals auch, nicht einfach so passieren. Wir werden immer wieder auch neu entscheiden müssen, davon bin ich überzeugt, wie wir leben wollen. Und das möglicherweise auch mehrmals am Tag entscheiden. Will ich einen Lebensstil leben, in dass ich in Gottes Liebe wohnen möchte? Wirklich möchte. In der Kammer wohnen möchte, die ganz tief in mir drin ist, wo nur Gott und ich Zutritt haben und sonst niemand. In dieser Kammer, wo er mich lieben kann. In dieser Kammer, wo ich geborgen sein kann. Wo er mich formen kann. Will ich das? Und das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Will ich das und was könnte ich dafür tun, dass ich da wohnen kann? Wie gesagt, von nichts kommt nichts. Aber wir haben einen wunderbaren Lehrer, nämlich unseren Herrn Jesus. Nicht nur, dass er uns in dieser Kammer begegnen möchte, sondern er selbst hat uns in seiner Erdenzeit mit seinem eigenen Lebensstil so einiges ja auch vorgelebt, um mit seinem Vater in Kontakt zu kommen und vor allen Dingen auch in diesem Kontakt zu bleiben. Und wenn das für ihn als Gottessohn wichtig und nötig war, um mit seinem Vater im ständigen Kontakt zu bleiben, wie viel mehr dann wohl für uns? Und ich möchte mich jetzt auch auf das, was heute hier in dem Abschnitt der Apostelgeschichte genannt ist und auch auf das, was wir von Jesus überhaupt als Möglichkeiten lernen können, möchte ich mich jetzt beschränken. Es gibt darüber hinaus noch ganz viel mehr Möglichkeiten. So unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich könnten auch dann eben unsere kreativen, unsere Möglichkeiten, unsere Gewohnheiten sein. Aber der Kern ist ja schon, von alleine haben wir eben keine lebendige Liebesbeziehung zu unserem Gott, wenn wir uns eben nicht Zeit nehmen, uns mit ihm zu treffen. Oh ja, und ich weiß natürlich auch selber sehr gut, wie schwierig das in einem durchgetakteten Alltag ist, Zeiten für geistliche Gewohnheiten unterzubringen, solange man noch im Berufsleben ist. Oder kleine Kinder zu Hause hat, wie ich das hier bei unseren Nachbarn sehe. Aber es kann doch eigentlich nicht sein, dass Gottes Reich nur für Rentner ist, oder? Da muss es doch Möglichkeiten geben. Ich bin allerdings auch immer wieder untergegangen darin, jetzt hoffe ich, dass eben ich ein bisschen mehr Zeit dafür habe, aber es ist schwierig und es bleibt auch umkämpft. Das Erste, was im Gewühl des Alltagstrubel untergeht, sind die Zeiten für Gott. Versprochen, das ist einfach so. Und mir ist neulich aufgefallen, da befinden wir uns in guter Gesellschaft. Erinnert ihr euch an die Stelle, tut ihr bestimmt, im Markus-Evangelium ist das, wo Jesus die Jünger losgeschickt hat zu zweit, dass sie alles Mögliche tun sollten und dann kommen sie zu ihm zurück und berichten ihm alles, was sie getan haben. Und dann heißt es, da sagte er zu ihnen, kommt mit mir an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht mal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen. Zur Erinnerung, 5000, so viel zur Einsamkeit und so viel zur Erholung in der Einsamkeit. Kommt mit mir an einen einsamen Ort und ruht euch aus. Ja, das ist umkämpft. Das war damals umkämpft und das ist heute umkämpft. Weil natürlich die Zeiten, die wir mit Gott verbringen, da ist jemand gegen, dass wir das tun. Und wir wollen das aber tun. Und wir haben uns ja auch immer wieder entschieden, wir treffen uns dienstags, weil wir das tun wollen, weil wir uns mit unserem Gott treffen wollen. Und deswegen mache ich euch einfach nochmal darauf aufmerksam, diese Zeiten sind leider in großer Gefahr, immer wieder unterzugehen. Und sie sind umkämpft und bleiben das auch. Aber ich lade euch sehr herzlich ein, jetzt im Momento zu schauen, ob mit euren Zeiten, die ihr mit Gott habt, dass alles so gut ist, wie es ist, oder ob eine Änderung dran sein könnte. Ja, und auch das letzte Element aus der Apostelgeschichte haben wir übrigens auch, erleben wir auch, die Aussendung. Wir haben nicht immer eine neue Aufgabe und schon gar nicht so eine besondere Aufgabe, wie Saulus und Barnabas das dann hatten. Aber wir werden in einer Zeit mit Gott immer verändert herauskommen. Manchmal spüren wir das nicht sofort, manchmal merken wir es. Jetzt am Wochenende, ich habe ja eben gesagt, wir waren bei der Stille-Tagung, aus dem stillen Nachmittag sind wir verändert rausgekommen. Und zwar 80 Leute waren verändert, waren vorher anders, als sie nachher waren, einfach weil sie Zeit mit Gott hatten. Und sehr unterschiedliche Zeiten mit Gott. Das war wirklich sehr, sehr, sehr spannend, was die Menschen auch berichtet haben aus ihrer Zeit. In der Apostelgeschichte heute sind diese Männer mit der neuen Aufgabe herausgegangen. Sie hatten einfach offenbar eine Antwort auf eine Frage gesucht. Und das ist natürlich nochmal was Besonderes. Aber Zeiten mit Gott werden uns verändern. Wir gehen neu und auf eine neue Weise dann daraus an unsere Aufgaben wieder ran. Und ich möchte jetzt mal Folgendes machen. Ich möchte jetzt mal in Ruhe, also ihr in Ruhe und ich sage, Gewohnheiten Jesu, wie Jesus in seiner Erdenzeit, so wie es in der Bibel berichtet ist, sich mit seinem Vater getroffen hat. Zeiten mit dem Himmel hatte sozusagen. Solche Dinge, solche Gewohnheiten nenne ich euch jetzt der Reihe nach. Das ist keine abschließende Aufzählung. Und ich habe bestimmt auch manches gar nicht so richtig erkannt. Es ist auch keine Rangfolge. Aber die Dinge, die mir aufgefallen sind, was Jesus uns vormacht, wie wir Gewohnheiten entwickeln könnten, um uns mit dem Vater, mit dem Himmel, mit dem Herrn Jesus und aber auch mit dem Heiligen Geist zu treffen. Das zähle ich euch jetzt der Reihe nach auf. Und mein Vorschlag ist, lehn dich einfach entspannt zurück, hör zu und prüfe, ob dich irgendeine Sache davon antickt. Und dann bewahre diese Sache. Und anschließend gönnen wir uns dann ganz im Sinne der heutigen Bibelstelle noch eine schöne, stille, intensive Gebetszeit und bitten unseren Gott, uns zu zeigen, ob und was dran sein könnte. Es geht los. Das Erste, was wir heute gehört haben, ja, Gottesdienst feiern. An den Sonntagen in unserer Gemeinde, an den Dienstagen hier miteinander, wie es bei Jesus heißt, nach seiner Gewohnheit ging er am Sabbat in die Synagoge. Das steht im Lukas-Evangelium. Und feiern heißt dann auch nicht kritisch begleiten oder irgendwie so, ja, was hat der denn da wieder erzählt, sondern hineinfallen lassen und mit Herz und Seele und Verstand und Körper anwesend sein. Denn es geht nicht um unseren Dienst für Gott, sondern Gottes Dienst ist sein Dienst an uns. Den Männern in der Apostelgeschichte ist der Heilige Geist im Gottesdienst begegnet. Ein zweites, was wir ja vorhin auch gehört haben, Fasten. Jesus hat 40 Tage gefastet. In der Apostelgeschichte ist heute auch vom Fasten die Rede. Also der Verzicht auf etwas, was uns lieb ist, das weitet unseren Blick und öffnet unser Herz. Das muss nicht nur Essen und Trinken sein, sondern es kann auch ganz was anderes sein, was sonst so unseren Tag anfüllt. Das Smartphone zum Beispiel, das Surfen im Internet oder das Fernsehgucken oder was auch immer. Verzicht um Gottes Willen. Ein drittes, Gebet. Sowieso. Sprechen ist Gebet und Hören ist Gebet und Dasein ist Gebet. Jesus hat öffentliche Gebete gesprochen, sogenannte Hirtengebete, aber er hat sich natürlich vor allem in der Stille mit dem Vater besprochen. Feste Gebete wie das Vaterunser oder auch die Pfingstsequenz oder eben unser schlichtes, freies Reden mit Gott und Hören auf Gott. Das ist Gebet. Keine Arbeitstreffen im Sinne, bitte hilf mir hierzu und dazu und was soll ich sonst noch so machen, sondern vor allem vertrautes Gespräch wie unter Verliebten. Und vielleicht ist bei dir ja im kommenden Jahr, in diesem angefangenen Jahr, mal mehr so ein Fokus zum Beispiel auf das Hören. Gebet. Jesus hat uns dann noch Rückzug oder Stille oder Einsamkeit vorgemacht. Für mich ist das eigentlich der gleiche Kern, ob es nun Rückzug oder Stille oder Einsamkeit heißt. Jesus hat sich oft in die Einsamkeit zurückgezogen. Er verbrachte ganze Nächte in der Einsamkeit beim Vater. Tagsüber hat er auch keine Gelegenheit dafür gehabt, da waren sie alle um ihn. Und er kam oft daraus mit ganz neuen Aufträgen wieder. Konnte zum Beispiel auf dem Wasser gehen und so. Gott hat eine leise, eine zarte Stimme. Im Getöse des Alltags war damals und ist heute auch seine Stimme einfach nicht hörbar. Also mal raus aus dem Trubel. Eine Stunde, vielleicht mal einen Nachmittag in der Woche oder irgendeine andere feste Zeit. Aber auf jeden Fall, das ist nach meiner persönlichen Erfahrung das, was als erstes untergeht. Diese Zeiten müssen fest eingeplant werden, sonst gehen sie verloren. Das ist wirklich meine Erfahrung. Es ist so klasse, so eine längere Zeit am Stück für unseren Gott zu haben. Aber die gehen als erstes verloren. Die müssen eingetragen sein im Kalender. Ja, und dann eins, ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Ich nenne es jetzt mal in Ruhe sein. Kennt ihr irgendeinen Bericht, wo Jesus in Eile war oder gehetzt von einem Termin zum anderen gerannt ist? Dallas Willard hat mal gesagt, vertreibe die Hetze unbarmherzig aus deinem Alltag. Vertreibe die Hetze unbarmherzig aus deinem Alltag. Und dann hat er gesagt, im Reich Gottes kann man nichts, aber auch gar nichts in Eile tun. In Ruhe sein. Das hängt ein bisschen von der Person ab, glaube ich. Meine Freundin in Münster wird damit kein größeres Problem haben, nehme ich mal an, weil ihr gesamtes Lebenstempo einfach ruhig und langsamer ist. Aber jemand wie ich, die ich mit viel Feuer auf jedem Weg unterwegs bin, ist das echt Arbeit. Richtig Arbeit. Ich muss immer irgendwie das Tempo rausnehmen, wenn ich das möchte. Also wenn ich in Ruhe leben möchte. Wir werden von Gott in Eile und in Hetze nichts hören und nichts sehen. Wir müssen das Tempo so reduzieren, dass das möglich ist, dass der Himmel mit uns reden kann. Gottes Dinge brauchen Zeit. Auch in uns selbst. Lobpreis. Kennen wir auch von Jesus. Wie auch immer dieser Lobpreis damals geklungen hat, natürlich. Aber heute können wir zum Beispiel unsere schöne Lobpreismusik hören oder singen oder spielen, so wie uns ja auch Jens eben da durchgeführt hat. Oder wir lassen uns von klassischen Kirchenliedern anrühren. Die haben wunderschöne Texte zum großen Teil, also gerade die älteren. Oder wir laufen in der Natur rum und staunen. Oder, ach, da habt ihr wirklich Möglichkeiten, so wie ihr selber am besten das könnt. Lobpreis halt. Und ein letzter Punkt, Bibellese. Unbedingt. Bibel lesen, ich habe ja neulich schon mal davon gesprochen, lies die Bibel. Jesus kannte die Schriften in großer Tiefe. Schon als Zwölfjähriger hat er mit seinen Fragen die Schriftgelehrten verblüfft. Nichts geht über die Bibel. Das Original. Hier lernen wir, wie Gottes Stimme klingt in uns. Ja, das war jetzt so eine Reihe von Gewohnheiten, die mir ja aus der Apostelgeschichte heute aufgefallen sind oder die ich von Jesus mal gesehen habe, gelesen habe, wahrgenommen habe. Und vielleicht war ja für dich etwas dabei. Ja, Jesus, wir kommen jetzt nochmal mit diesen ganzen Einzelpunkten zu dir und wir bitten dich, dass du uns da anrührst, wo du sagst, hier, da möchte ich, dass du wächst. Und du dabei bleibst und etwas tust. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Zeit jetzt in der Stille und auch nachher im Gespräch wirklich segnest. Amen.